Ja, schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich mich heute aufraffen konnte, hierher zu kommen und über das Thema Antriebslosigkeit zu predigen. Das letzte Mal war ich im Dezember 2013 hier und habe über Maria gepredigt, die Ikone der Antriebslosigkeit. Mit ihrem Ausspruch, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also schauen wir mal, ob das gelingt mit dem Anschluss. In dem Video, mit dem harten Schnitt, ihr wisst schon, das Video da von mir, da kam das Wort Antriebslosigkeit ja gar nicht vor und auch die ganze Geschichte mit der Antriebslosigkeit. Aber weil Depressionen in der Regel mit Antriebslosigkeit einhergehen, kam Marco wahrscheinlich auf die Idee, ich könnte darüber etwas wissen. Und so ist es in der Tat. Ich war ja nun 6 Monate am Stück in Therapie in der Klinik Hohe Mark. Das ging damals noch, 1985. Und oft saß ich so zwischen den Therapiestunden einfach nur so rum und habe in die Gegend gestiert und auf den nächsten Programmpunkt gewartet. Ohne irgendeinen Zug, ohne ein Drängen, ohne eine Sehnsucht in mir drin zu verspüren. Und es war durchaus ein gemischtes Gefühl. Es war einerseits entspannend, einfach nur so da zu sein. Andererseits war es irgendwie auch begrenzend, weil ich nicht mehr so weit sehen konnte mit meiner Seele. So als würde irgendwie so eine Wand in der Landschaft vor mir stehen, durch die ich nicht hindurchblicken konnte. Ich konnte mir irgendwie gar nichts mehr vorstellen, was in der Zukunft lag. So, da war also zum einen in der Depression die Erfahrung dieses antriebslosen Daseins, die jetzt nicht ganz so erschreckend war. Andererseits habe ich aber auch in den ersten 3 Monaten immer wieder mal so katatonische Zustände gehabt. Das sind so Zustände, dass ich mich plötzlich für kurze Zeit gar nicht mehr bewegen konnte. Ich saß da zum Beispiel mal in einem Café und hatte mir noch eine Tasse Kaffee bestellt. Aber als sie kam, da konnte ich mich schon nicht mehr bewegen und konnte noch nicht mal mehr das Milchtütchen aufreißen und saß so vor der Tasse rum, bis sie kalt war. Zum Glück war das Kaffee in Oberursel und die sind es gewohnt, weil da immer wieder Leute aus der Hohen Mark Kaffee trinken gehen. So, das ist dann Antriebslosigkeit in dem einen Extrem, ja, sodass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Übrigens zwischendurch, funktioniert es mit dem Bild oder so? Ja, genau, super. Ich habe euch einfach mal so eine Folie mitgebracht, da sind so Bibelstellen drauf, wenn ihr irgendwie es nicht mehr schafft, der Predigt zu folgen oder zu antriebslos dafür seid, nehmt euch einfach eine Bibel, die da an der Seite liegt, sucht ein paar Bibelstellen raus, die da draufstehen. Wenn einer lacht, dann wisst ihr, er hat's getan. Jetzt seid ihr alle neugierig, ne? So, das eine Extrem von Antriebslosigkeit ist das, dass du dich tatsächlich nicht mehr bewegen kannst. Aber es gibt auch noch das andere Ende der Skala. Und das ist dann schon eher das, was viele immer wieder mal erleben, das ist dann das, was der Marco in seiner Mail an mich so ausgedrückt hat. Es gehe darum, Erfahrungen und Phänomene des postmodernen, urbanen Lebens unter die Lupe zu nehmen und sie im Licht der Bibel genauer zu betrachten. Und eine Erfahrung, schrieb der Marco, die viele von den Subzonern kennen würden, wäre eben die Antriebslosigkeit. Marco hat mir dann auch noch die Namen aufgeschrieben, die das seiner Meinung nach betrifft. Aber die werde ich jetzt nicht vorlesen. Nein, das hat er natürlich nicht getan. Aber vielleicht hast du ja doch jetzt gerade auf deinem Stuhl gesessen und überlegt, ob dein Name vielleicht da hätte stehen können auf dieser Liste. Woher weiß man denn schon, ob man antriebslos ist oder nicht? Um zu beurteilen, ob du nun antriebslos bist oder nicht, ist natürlich auch dein Umfeld wichtig, in dem du lebst, in dem du dich gerade bewegst, der Bezugsrahmen, innerhalb dessen du dir diese Frage stellst oder gestellt bekommst. Im CZF damals, im Christlichen Zentrum Frankfurt, eine große charismatische Gemeinde war das damals in Frankfurt, von der die Subzone ausgegangen ist. In dieser Gemeinde fühlte man sich schon antriebslos, wenn man anstatt 5-mal in der Woche nur 4-mal in der Woche an Gemeindeveranstaltungen teilgenommen hat. Deswegen sind auch immer wieder Leute aus der Gemeinde herausgegangen und sind in eher ländlich geprägte Gemeinden um Frankfurt herumgegangen, weil dort die Uhren eben anders tickten. Oder in manchen Büros wirst du ja auch gefragt, ob du Urlaub genommen hast, wenn du um 19 Uhr anfängst, deine Tasche zu packen. Und dann wird man auch immer mehr unter Druck gesetzt, möglichst schnell mit Schule, Ausbildung und Studium fertig zu werden. So als wollte man verhindern, dass Menschen wirklich etwas lernen. Und wer länger braucht, wird gleich als faul und antriebslos verdächtigt. Ich selber habe ja 27 Semester lang studiert. Aber auch wenn mancher Bezugsrahmen mir weismachen wollte, dass ich antriebslos sei, hatte das nichts mit Antriebslosigkeit zu tun. Im Gegenteil, ich habe es gern gemacht und mit Leidenschaft. Mein Ziel war es, Wissen zu sammeln und miteinander zu verbinden und das Ganze auch in der Praxis eines nicht-studentischen Alltags auszuprobieren. Und das habe ich gemacht. Das hat mich angetrieben. Ich war nicht antriebslos, sondern ich habe das gern gemacht. Da hat mich etwas angetrieben. So, wenn du also mit der Idee konfrontiert bist, du seist antriebslos, dann lohnt es sich auf jeden Fall noch einmal genauer hinzusehen, worauf sich das denn beziehen soll. Und vielleicht lohnt es sich sogar dann, ein Erbsenzähler zu werden. Du weißt schon, man steckt sich morgens eine ganze Handvoll Trockenerbsen in die eine Hosentasche und jedes Mal, wenn du dann irgendetwas tust, dann nimmst du eine Erbse aus der vollen Hosentasche und tust sie in die andere hineinstecken. Und am Abend merkst du dann, wie viel du getan hast, tatsächlich. Das gibt einem schon mal ein gutes Gefühl. Aber ihr wisst ja, wir haben es ja gerade gesungen, es ist nicht nur fühlen, sondern wissen, du bist da. Ich denke immer, bei diesem Song sollte man eigentlich so einen Break machen. Es ist nicht nur fühlen, aber es ist auch schon ganz gut fühlen. Vielen Dank dafür, lieber Herr. Sondern wissen, du bist da. Okay, also mit den Erbsen habt ihr schon mal ein gutes Gefühl und wisst, ihr habt irgendwie was getan. Und dann kannst du in einem zweiten Schritt, weil du ja noch nicht genau weißt, was du im Einzelnen getan hast, einfach immer wieder auf dein Smartphone sprechen, so zum Beispiel in die Evernote-App, was du gerade getan hast. Ja? Und sortierst es dann am Abend in bestimmte Lebensbereiche ein, so Selbsterhaltung, alles, was mit Studium und Arbeit zu tun hatte, alles, was mit Beziehung zu anderen Menschen zu tun hatte. Oder viertens, bewusste Zeiten des Träumens, Nachdenkens und Meditierens. Meditieren ist auch immer wichtig und ganz toll. Ihr wisst ja, Meditieren ist Dösen auf höherer Ebene. Ja. So, was ist aber jetzt eigentlich genau diese Antriebslosigkeit? Antriebslosigkeit ist ein Gefühl der emotionalen Leere und grundsätzlicher Lustlosigkeit. Da entsteht so eine Gleichgültigkeit gegenüber äußeren Reizen und der Betroffene entwickelt eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber allem und jedem, was irgendwie auf ihn einwirken will. Und deswegen nennt man die Antriebslosigkeit auch Apathie. Das heißt, die Unfähigkeit, etwas zu erleiden, die Unfähigkeit zu fühlen, zu spüren, ganz egal, ob das nur gut ist oder schlecht, was man spürt. Apathie ist ein Erschöpfungszustand auf seelischer, körperlicher und geistlicher Ebene. Rums. So, wenn du dich jetzt vorübergehend mal antriebslos und schwach fühlst und vielleicht so 2 Tage in der Woche morgens nicht aus dem Bett kommst, dann ist das ganz normal. Diese Zeiten kennt jeder Mensch. Diese kurzweiligen Durchhängerphasen, die hat jeder im Leben. Und es ist sogar gut so, dass die da sind, diese Durchhängerphasen. Denn das stellt quasi einen Regulationsmechanismus des menschlichen Organismus dar. Dadurch werden so Stressphasen ausgeglichen und der Körper kommt zur Ruhe. Wenn es dann aber dazu kommt, dass du 3, 4, 5 Tage in der Woche nicht aus dem Bett rauskommst, und das also häufiger wird mit der Antriebslosigkeit, dann ist es schon eine gewisse Form der psychischen Erschöpfung und kennzeichnet sich dadurch, dass dir immer mehr die Motivation für die alltäglichsten Dinge fehlen, wie Sauberkeit, Nahrungsaufnahme und dergleichen mehr. Und dass dir die Begeisterung für dein ganzes Leben irgendwie abhanden gekommen zu sein scheint. Und dann bewegen wir uns auf das krankhafte Extrem der Antriebslosigkeit zu. Durch dieses Stadium, dieses krankhafte Stadium von Antriebslosigkeit, nimmt dann deine eigene Leistungsfähigkeit immer mehr ab und dadurch kommt es dann auch immer wieder zu einer Vereinsamung. da selbst die Dinge, die du unter normal gesunden Lebensbedingungen gerne gemacht hast und die dir Spaß gemacht haben, dass dir diese Dinge plötzlich unglaublich schwer fallen und sie eher zur Belastung werden und du dich immer mehr zurückziehst und dadurch dein soziales Umfeld eben verloren geht. Aber was sind eigentlich normal gesunde Lebensbedingungen? Wie ist das denn, wenn wir lebendig sind und angetrieben werden? Der Antrieb, der innere Antrieb, der seelische Antrieb ist eine von uns selbst und von unserem Willen und Bewusstsein weitgehend unabhängige Kraft, die uns bewegt. Das heißt, du erzeugst nicht selber willentlich das, was dich bewegt, sondern es gibt etwas, das dich in Bewegung bringt. Was uns lebendig macht, sind nicht nur interne Bedürfnisse, die in uns selbst begründet liegen, wie Hunger, Durst, Anerkennung, Sexualität und so weiter, sondern es gibt etwas, das dich zieht und das dich in Bewegung bringt. Beim Lebendigsein und beim Antrieb geht es immer um Anziehung, geht es um Beziehung. Es gibt etwas, das wir bemerken und das uns attraktiv erscheint, das sich dann in uns, mit uns verbindet und das uns dann anzieht und in Bewegung bringt. Und diese geheimnisvolle Antriebskraft des Lebens ist unsichtbar. Die kann man nicht sehen, die kann man irgendwie auch nicht im Labor irgendwie beweisen oder so, sondern man kann nur auf sie schließen, indem man die Wechselbeziehung zwischen Organismus und Verhaltensziel beobachtet und beschreibt. Es geht hier um das Kraftfeld der Sehnsucht, des ersten und grundlegendsten Grundgefühls des Menschen. Wir werden angezogen, wir werden angetrieben und treiben uns nicht selber an. Auch wenn wir immer wieder davon träumen, es gäbe so etwas, dass jemand so einfach aus sich heraus sich antreibt und dann irgendwie ganz tolle Dinge erreicht, so Entdecker, Forscher, die scheinbar einfach aufs Geratewohl in unbekannte Regionen vorstoßen und noch gar nicht wissen, was sie eigentlich entdecken wollen und werden. Auch die gehen nicht einfach aus sich selbst heraus drauf los, sondern werden von einem Ziel angezogen. In diesem Fall des Entdeckers und Forschers werden sie von dem Ziel angezogen, Grenzen zu überschreiten oder eben festzustellen, dass diese Grenzen sicher sind und nicht mehr überschritten werden können. Oder sie werden angetrieben davon, alles hinter sich zu lassen und neue Wege zu finden. Die Frage ist also, ob du dein Ziel beschreiben kannst. Ob du für dich spürst, dass es da etwas gibt, das dich anzieht, auch wenn du dabei gerade regungslos auf dem Bett liegst. Motivation erfolgt vom Ziel her, von einem Ziel her, das du kennst, das du spürst. Und darum muss man sich dieses Ziel auch immer wieder anschauen, vor Augen halten, weil das die Antriebskräfte deines Lebensziels verstärkt. Als Alice im Wunderland auf die Grinsekatze trifft, da fragt sie sie: Würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss? Das hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wohin du gehen willst, antwortete die Katze. Och, das ist mir ziemlich gleichgültig, sagte Alice. Oh, dann ist es auch einerlei, welchen Weg du einschlägst, meinte die Katze. Ach, Hauptsache ich komme irgendwohin, ergänzte sich Alice. Das wärst du sicher, wenn du lange genug gehst, sagte die Katze. Das ist für mich ein Beispiel von Antriebslosigkeit. Obwohl ja eigentlich Bewegung und damit verbundene Leistung stattfindet, aber sie ist nicht mit einem inneren Ziel verbunden. Und von solchen antriebslosen Menschen, wie wir es hier bei Alice im Wunderland sehen, wird zum Beispiel auch unsere deutsche Volkswirtschaft ausgebremst. Weil 80% der arbeitenden Bevölkerung einfach nur irgendwo hin wollen, irgendeinen Job machen, um irgendwie zu überleben, aber von nichts angetrieben werden und ihre Arbeit nicht mit Lust und Leidenschaft machen. Antrieb heißt also, wir werden von etwas angezogen und in Bewegung gesetzt. Und wenn sich da nun etwas dazwischen schiebt, zwischen dem, was dich anzieht und dir selbst, wenn sich da etwas dazwischen schiebt und das Ziel verdeckt, beziehungsweise den Zugstrahl unterbricht, dann wird man antriebslos. Das kann zum Beispiel durch ein traumatisches Erlebnis geschehen. Und da musst du auch nicht völlig antriebslos werden, sondern da kannst du vielleicht nur in einzelnen Lebensbereichen antriebslos sein. Das kann durch einen Schock geschehen, das kann durch eine lange Krankheitsphase geschehen oder ganz einfach durch zu viele Anforderungen, die dich regelrecht zuschütten. Und wenn dir das passiert, wenn dich so die Alltagsanforderungen total zuschütten, dann denk immer an die alte Regel, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann darfst du den Kopf nicht hängen lassen. Denn wenn du dann den Kopf hängen lässt, dann siehst du dein Ziel nicht mehr. Dann siehst du nicht mehr, von woher die Rettung kommt. Von woher neue Antriebskraft in dein Leben kommen kann. So, was kann man nun tun, wenn man identifiziert hat, dass man tatsächlich irgendwie antriebslos ist? Das Erste, was du tun solltest, wenn du Antriebslosigkeit bei dir bemerkst, ist, sie zuzulassen. Lass es geschehen und versuch es nicht mit Aktivitäten irgendwie zu verdrängen. Denn du willst es nicht in den Untergrund stampfen, damit es irgendwann wie eine Bombe dir um die Ohren fliegt, sondern du willst es lösen. Also lass es zu, geh darauf ein, mach dich locker und überprüfe, ob du noch auf deinem eigenen Weg bist oder ob du gerade auf dem Weg von irgendjemand anderem bist. Und wenn du abgewichen bist und nicht mehr auf dem Weg von früher bist, dann frag dich, ob sich neue Ziele für dein Leben ergeben haben oder ob du dich hast wegdrängen lassen. Und wenn es neue Ziele gibt, dann solltest du diese neuen Ziele klar verfolgen und nicht irgendwie unbewusst. Und die erste Frage, die du dir dann stellen solltest, wenn du Antriebslosigkeit in deinem Leben bemerkst, ist: Stört es dich oder stört es andere? Wen stört das eigentlich, dass du antriebslos bist? Dich selber oder stört das andere? Und wenn es dich selber nicht stört, dann ist die zweite Frage: Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Auf diese Frage hin, ob ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, habe ich mir in meinen Zeiten der Antriebslosigkeit, die mich übrigens bis heute in meinem Leben immer wieder begleiten, immer so ein Minimalszenario vor Augen gehalten. Und für mich persönlich ist das, wenn alle Strecke reißen und nichts mehr geht, dann könnte ich ja immer noch Busfahrer werden. Das ist für mich so eine Idee, wo ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich könnte. Aber ich denke so, das gibt mir irgendwie so eine Beruhigung. Komm, jetzt mach dich mal locker, wenn alles nicht mehr geht, dann bewirb dich als Busfahrer. So, vielleicht hast du auch so ein Minimalszenario, wo du sagst, also das geht auf alle Fälle irgendwie immer noch. Ich könnte Popcorn verkaufen, eine Würstchenbude aufmachen, Prediger mit heiligen Glanz schminken oder was weiß ich. Ja, Ira, das wäre richtig cool. Ja. Das ist für mich so ein Bild, wie es übrigens auch der Apostel Paulus entwirft, wenn er sagt, dass er sich durchaus alles vorstellen kann. Der sagt, ich kann reich sein. Da denke ich mir immer, ja, das könnte ich auch. Ich kann auch arm sein. Er könnte arbeiten oder er könnte sich von den Gemeinden unterstützen lassen. Er kann sich das irgendwie alles vorstellen, alles Mögliche zu machen. Hauptsache, sagt Paulus, Hauptsache, die Herzensverbindung zu Jesus steht und die treibt ihn voran. Er sagt, das ist also das, was ist sein Minimalszenario. Hauptsache, diese Herzensverbindung zu Jesus ist mir klar, bleibt bestehen und zieht mich voran. Und diese Weitsicht von Paulus, dieser Ewigkeitsblick rettet einen übrigens in vielen Lebenslagen. Dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Tipps, die ich auch regelmäßig anwende, die man tun kann, wenn man von Antriebslosigkeit betroffen ist, die tatsächlich auch funktionieren, die aber wahrscheinlich sowieso alle schon selber kennt. Darum seien sie hier auch nur kurz angeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber irgendwie ist es doch so, wenn man auf Freizeiten oder auf Missionseinsätzen ist, hat man irgendwie kein Problem mit Antriebslosigkeit. Irgendwie ist dann die ganze Sache mit dem Antrieb so ganz rund. Das läuft einfach. Ja, das hängt damit zusammen, dass die Aufgabe, das Ziel und auch die Gemeinschaft, in der du bist, dabei helfen, den Antrieb am Laufen zu halten, ja, und dich vor Antriebslosigkeit bewahren. Darum ist eine verbindliche Gemeinschaft, wie man sie in einer Gemeinde zum Beispiel lebt, gut. Ich habe das damals so gemacht, nachdem ich aus der Hohen Mark entlassen wurde, 1986, habe ich mir eine WG gesucht. weil ich wusste, wenn ich irgendwo alleine rumhänge, wird es mir vielleicht schwerfallen, ja, so ein neues Leben irgendwie aufzubauen. Also habe ich mir eine WG gesucht, bin in die WG gezogen und das hat super funktioniert. Das war meine Entscheidung gegen Antriebslosigkeit. Dann ist eine Struktur sehr wichtig, dass du deine Zeit einteilst, dass du deinen Tag planst, dass du zum Beispiel regelmäßig zu einer von dir festgelegten Uhrzeit aufstehst und nicht dann, wenn andere das irgendwie wollen. Ja? Aber du leg das fest, wann du aufstehen willst und dass du dir in diese Tagesstruktur auch immer wieder Aufatmungsnischen einbaust. So eine Faustregel im Zeitmanagement besagt ja, dass man nur ca. 60% der täglichen Arbeitszeit verplanen soll. 40% sind Pufferzeiten für Unvorhergesehenes. Ich schlage dir vor, nur sinnvolle 42% zu verplanen. Weitere dem Sinn des Lebens Rechnung tragende 42% als Pufferzeiten für Unvorhergesehenes offen zu lassen. Und die restlichen 18% als den biblischen Schöpfungsanteil für Aufatmungsnischen, 16% als biblischen Schöpfungsanteil für Aufatmungsnischen offiziell einzuplanen. 16%. Ihr werdet später verstehen, warum das genau hinkommt. Diese Aufatmungsnischen sind deswegen so wichtig, weil das sind Rettungsinseln, die in der Flut des Alltags umhertreiben. Das sind wie Pflöcke, an denen du dich entlanghangeln kannst, um sicher am Abend anzukommen. Bürotoiletten eignen sich dafür gut. Da habe ich oft Bibel gelesen und gebetet. Oder wenn eine in der Nähe ist, sind Mittagspausen in einer Kirche auch sehr geeignet, um wieder an das eigentliche Ziel deines Lebens anzudocken. Und das eigentliche Ziel deines Lebens ist nämlich, dass du eines Tages sterben wirst und dann endlich am Ziel deines Lebensantriebs angekommen sein wirst. Ein ausgezeichnetes Mittel gegen Depressionen und um den Antrieb zu steigern, ist auch, man höre und staune, regelmäßige körperliche Bewegung. Das entdecke ich jetzt im Alter wieder. Aber es war auch schon in der Hohen Mark ein wesentlicher Teil der Therapie. Und dann gibt es natürlich die ganzen alten Disziplinen, die alten Disziplinen aus der Kirchengeschichte, stille Zeit, Meditation, gemeinsame Gebetszeiten oder vorgefertigte liturgische Gebete wie Luthers Morgen-, Mittags- und Abendsegen zum Beispiel. Das sind hervorragende Krücken, um durch Zeiten der Antriebslosigkeit zu humpeln. So, was bedeutet das nun alles im Licht der Bibel? Man mag vielleicht sofort an Sprüche 6, Vers 6 bis 11 denken. Niemand hat gelacht, niemand hat es nachgeschlagen. Drum lese ich es euch vor. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Wegelagerer deine Armut und dein Mangel wie ein schildbewehrter Mann. Oder du magst vielleicht auch daran denken, dass die Antriebslosigkeit zu den 7 Todsünden der Katholiken gehört. Die Akedia, Faulheit, Trägheit des Herzens, Ignoranz und Feigheit. Antriebslose Phasen des Lebens stehen immer wieder mal unter Generalverdacht in der frommen Szene. Wer übrigens noch nie etwas von Todsünden gehört hat, dem empfehle ich den Film 7 zu schauen. Da werden sie alle erklärt. Allerdings gefällt mir persönlich noch besser, was Johannes Paul II. 1984 dazu geschrieben hat. Das macht die Sache mit den Todsünden dann auch für Freikirchler wieder verständlicher. Er sagt nämlich, die Lehre der Kirche nennt denjenigen Akt eine Todsünde, durch den ein Mensch bewusst und frei Gott und sein Gesetz sowie den Bund der Liebe, den dieser ihm anbietet, zurückweist, indem er es vorzieht, sich selbst zuzuwenden oder irgendeiner geschaffenen und endlichen Wirklichkeit, irgendeiner Sache, die im Widerspruch zum göttlichen Willen steht. Und damit sagt der Papst nämlich auch, dass die Antriebslosigkeit selbst gar nicht die Sünde ist, dass sie aber allerdings der Nährboden für Todsündenakte sein kann. Und in diesem Sinn sieht das die Bibel meines Erachtens auch. Denn andererseits darf man ja nicht vergessen, wird der antriebslose Müßiggang im Sinne von Kontemplation sowohl in der Kirchengeschichte wie auch in der Bibel durchaus positiv bewertet und erscheint sogar als erstrebenswert. Psalm 46, Vers 11, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Oder auch Psalm 37, Vers 5 und 7, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Diese Verse muss man sich unbedingt merken, damit du sie immer parat hast, wenn dir einer dumm kommt und dich antreiben will. Dann sagst du ihm nämlich ganz einfach, Moment mal, ich bin gerade dabei, Gott zu erkennen, ihm meine Wege anzubefehlen und auf ihn zu warten. Das ist biblisch. Und wenn wir dann ganz an den Anfang von der Bibel gehen, dann sehen wir, dass Gott selber von vornherein schon für seine Schöpfung einen gewissen Zeitanteil an Arbeits-, an Antriebslosigkeit mit einplant, als Geschenk für die Work-Life-Balance. 1. Mose 2, Vers 2 und 3, und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 8 Stunden Schlaf müssen natürlich da rausgerechnet werden, aber dann bleiben immer noch 2¼ Stunden für Antriebslosigkeit am Tag über, wenn man das mal so auf den einzelnen Alltag runterbricht. Das sind dann so ungefähr 16%. Siehst du? Und das muss man ja auch runterbrechen, vor allem im Hinblick darauf, dass aktive Christen in Freikirchen den Sabbat sowieso nicht heiligen, sondern immer eine ganze Menge zu tun haben mit all ihren Veranstaltungen. Also muss man es schon mal auf den einzelnen Tag runterbrechen, 2¼ Stunden Antriebslosigkeit, jeden Tag. Tja, ja. Gut, es gibt natürlich auch wirklich viel zu tun, deswegen ist es schon verständlich, dass Freikirchler immer am Sonntag viel zu tun haben, anstatt einfach mal zu chillen. Aber bei allen gigantischen und herausfordernden Weltrettungsaufgaben des Leibes Christi und seiner einzelnen Glieder lesen wir aber in der Bibel immer wieder scharfe Absagen an den Aktionismus. Da sagt Jesus zum Beispiel in Markus 8, Vers 36, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Oder in Lukas 12, ab Vers 18, erzählt Jesus die Geschichte eines erfolgreichen, durchstrukturierenden, aufstrebenden Unternehmers, der sein Leben im Griff hat. Und der reiche Kornbauer sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Und dann natürlich der Klassiker, auf den ihr alle schon gewartet habt, Maria und Martha. Lukas 10, Vers 38 bis 42, wo Jesus das antriebslose Verweilen in seiner Gegenwart von Maria ausdrücklich lobt. Und gegen die normative Kraft des Faktischen der Leistungsgesellschaft verteidigt, ohne die Notwendigkeit von Leistung an sich dabei herabzuwürdigen. Im Licht der Bibel würde ich also sagen, dass Gott Lebensphasen der Antriebslosigkeit durchaus positiv bewertet und wir sie in seiner Gegenwart zulassen dürfen. Letztendlich stellt Gott uns in seinem Wort aber auch bei dem Thema Antriebslosigkeit versus Leistung wie so oft in eine Spannung hinein, die er nicht auflöst. Beides ist notwendig, Antriebslosigkeit und Leistung, und beides kann in den jeweiligen Extremen die Seele schädigen. Am krassesten ist diese unaufgelöste Spannung wohl in dem Vers Philipper 2, Vers 12 und 13 zu spüren. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das heißt, tu etwas in dem Bewusstsein, dass das Entscheidende doch von Gott selber kommt. Und weil das so ist, entscheide dich dafür, Phasen der Antriebslosigkeit bewusst zuzulassen, sie zu umarmen und willkommen zu heißen und auf ihre Botschaft zu hören. Letztlich geht es immer darum, im Leben eine Balance herzustellen, so wie ich es schon am Anfang beim Erbsenzählen gesagt habe, dass man seine Lebensenergie, die man gerade zur Verfügung hat, sei es nun viel oder sei es wenig, ganz egal, dass man aber das, was man zur Verfügung hat, ausbalanciert in vier Lebensbereiche aufteilt, nämlich A, alles, was mit dem Körper zum Zwecke der Selbsterhaltung zu tun hat, dann B, alles, was in irgendeiner Form mit Leistung zu tun hat, sei es nur Studium, Beruf oder Gemeinde oder wo auch immer. C, alles, was mit Beziehungen zu anderen Menschen zu tun hat. Und schließlich D, alles, was mit bewussten Zeiten des Träumens, Nachdenkens und Meditierens zu tun hat. Dieses Balance-Modell, das könnt ihr im Internet nachlesen, ist ein Modell von Nosrat Pezeshkian, das er im Rahmen seiner positiven Psychotherapie entwickelt hat. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Modell direkt aus dem Herzen Gottes kommt. Die Bibelstelle dazu heißt Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Gott ist der Besitzer unserer Zeit, wir sind nur ihre Verwalter bzw. ihre Verteiler. Und das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, Antriebsfülle oder Antriebslosigkeit zu betrachten und eine nicht geringe Herausforderung mit dieser Verwalteraufgabe verantwortungsvoll umzugehen. Das heißt nämlich, egal ob du in einem Job arbeitest oder im Reich Gottes, dich um deine Familie kümmerst, antriebslos in der Gegend rumliegst, deinen Lebensalltag organisierst oder dich gar politisch engagierst oder was auch immer, alles, was ich als Christ tue, tue ich in der Gegenwart Gottes, der mich mit seiner Liebe zu sich zieht. Das ist mein Lebensantrieb. Und das ist die Metaebene, die ich einnehmen kann, um auch meine Antriebslosigkeit, so sie noch nicht krankhaft ist, in den positiven, von Gott gewollten Rahmen zu stellen. Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und bevor ihr jetzt hier einschlaft, sage ich einfach mal Amen.